Vielleicht hat es auch etwas Gutes. Vielleicht erinnert es uns auch daran, dass dieser Gottesdienst, dass die Erinnerung an die Tat Christi nicht nur für die Kirche ist, dass Gottesdienst nicht einfach nur ein Gehen ist und ein Zuhören auf eine Botschaft und dann gehe ich nach Hause und zurück in die Normalität, sondern dass dieses Wort Gottes, dass die Tat Christi für deinen, für meinen Alltag bestimmt ist. Und so will ich heute das Vortragen verlassen und doch verlässlich. Wir können dem Herrn vertrauen. Und das macht vielleicht den Karfreitag umso verständlicher, wenn wir auch jetzt für uns alleine oder in unseren Familien zu Hause sind. Und wir wollen aus dem Abschnitt, den wir eben schon gehört haben, aus Markus 15 sehen, dass wir dem Gekreuzigten vertrauen können. Und zuerst wollen wir die Beschreibung von Jesu Tod betrachten. Wenn wir diese Beschreibung, die wir eben auch schon gelesen haben, wenn wir diese so bedenken, dann klingt es so, als ob das Böse siegt. Die Soldaten bringen Jesus zur Kreuzigung. Sie kreuzigen ihn. Sie verteilen seine Kleider. Sie lästern ihn. Und er tut nichts. Deswegen waren die Jünger nach der Kreuzigung auch so enttäuscht, dass sie fortgingen. Wir lesen in Lukas 24 ab Vers 17. Jesus sprach zu ihnen, nachdem er auferstanden war, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen soll. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. So hatten die Jünger sich das Ende nicht vorgestellt. Aber es war noch nicht das Ende. Und das wird auch hier schon angedeutet. Zum einen verweigerte Jesus den Trank, der ihm angeboten wurde, als sie ihn dann kreuzigen, und wir sind dann in Vers 23, gaben sie ihn mit Myrrhe vermischten Wein. Und das sollte so ein bisschen seine Sinne ein bisschen betäuben, dass er nicht ganz so den Schmerz fühlt. Aber er weigerte sich, diesen zu nehmen. Er wollte seine Aufgabe bewusst erfüllen. Und zum anderen haben die Soldaten mit ihrem Spiel und ihrer Verteilung von Jesu Kleidern genau das erfüllt, was in Psalm 22 prophezeit war. Und ich lese dafür die Verse 17 bis 19. Dort steht im Psalm 22, denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Und David hat dieses geschrieben, 1000 Jahre vor diesen Ereignissen. Aber das, was er hier beschreibt, hat David persönlich niemals erlebt. Es war eine Vorhersage auf das, was in Christus geschehen würde. Und auch die Reaktion der Leute war in dem gleichen Psalm vorhergesagt. Ein bisschen weiter vorher, in den Versen 7 bis 9, steht, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Exakt das, was die Schriftgelehrten, die Hohenpriester und die Beistehenden dann zu Jesus gesagt haben, als er dort am Kreuz hing. Und auch so erfüllen sie haargenau das, was vorher gesagt worden war. Und selbst die Umstände seines Todes waren in einem anderen messianischen Abschnitt vorhergesagt, nämlich in Jesaja 53, dort in Vers 12. Da lesen wir: Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und ließ sich zu den Verbrechern zählen. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Also, er hat sein Leben gegeben unter den Verbrechern. Und die Kreuzigung war einfach die Form, die für die schlimmsten Verbrecher im Römischen Reich vorbehalten war. Aber statt dann die in Kreuzigen zu fluchen, wie es gang und gäbe war, und über den Schmerz zu schreien, den er sicherlich empfand, er war komplett Mensch, aber war auch komplett Gott. Und er hat unsere Sünde getragen und er hat für sie Fürbitte getan, wie wir in der Parallelstelle in den anderen Evangelien lesen, in Lukas, wo er gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So waren selbst diese Umstände keineswegs ein Zufall oder eine Tragödie, sondern Gottes Plan von Anfang an. In Offenbarung 13, Vers 8 steht dieser kurze Ausdruck: Er ist das Lamm, geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Christus ist gestorben, er ist das Lamm, wie Johannes der Täufer schon angekündigt hat. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber dieses war Gottes Plan von Grundlegung der Welt an. Er ist einmal gekommen, am Ende der Zeiten, steht es in Hebräer. Aber dieser Plan Gottes, der bestand schon, bevor er die Welt je geschaffen hatte. Er wusste, wie wir, wie du und ich als Menschen reagieren würden. Er wusste, dass wir sündigen würden. Und er wusste auch, dass zur rechten Zeit er seinen Sohn senden würde, als Opfer, um uns mit ihm zu versöhnen. Manchmal wird gesagt, dass es für die Pandemie und die Corona-Krise in unserer jetzigen Zeit kein Skript gibt. Doch, den gibt es schon. Aber der Regisseur sitzt im Himmel auf seinem Thron. Wir haben es nicht. Ich habe nicht all die Lösungen. Aber Gott weiß, was er tut. Und er erfüllt das, was er geplant hat von Anfang an. Und er möchte es gebrauchen, um uns zu erinnern, dass dieses Leben nicht alles ist. Wenn dieses Leben alles gewesen wäre, warum, wie wir in der Einleitung gehört haben, warum wäre Christus gestorben? Warum hat er nicht einfach sein Leben genossen? Warum hat er nicht gezeigt, wie man Leben in der Fülle genießen kann? Aber er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Opfer für viele. Nämlich um uns ewiges Leben anbieten zu können. Jesus erfüllte nicht die Erwartung der Leute, aber haargenau, was Gott vorausgesagt hat. In Markus 15, unserem Text, dort steht in Vers 29 nochmal: Die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Sie schütteln ihre Köpfe, sie machen sich über ihn lustig, exakt wie es im Psalm 22 vorausgesagt war, von Leuten, die gegen ihn waren. Es war nicht er, es waren nicht seine Leute, die das produziert haben, die gesagt haben, dann zurückweisen und sagen: Schau her, es hat sich alles erfüllt. Sondern die, die ihn gekreuzigt sehen wollten, die ihn abgelehnt haben, haben genau das erfüllt, was Gott vorhergesagt hat. Und er hat genau das erfüllt, was hier auch steht: Ich werde den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wird er auferstehen. Auch wir wünschen uns manchmal ein Zeichen. Wir wünschen uns vielleicht auch mal mehr zu sehen, mehr zu erfahren, vielleicht noch direktere Gebetserhörung, einen direkten Eingriff, zu sagen: Gott, zeige dich doch in dieser oder jener Form. Aber auch diese bewirken kein Glauben, solche Zeichen. Jesus hat in Matthäus 12 ab Vers 38 seiner Generation gesagt, dass ein böses und ehebrecherisches Geschlecht ein Zeichen begehrt. Und er sagt, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Er hat es ihnen gesagt, er sagte, ich werde keine anderen Zeichen mehr geben, aber ich sage euch im Voraus, ich werde sterben und ich werde 3 Tage im Grab liegen bleiben. Aber dann werde ich auferstehen von den Toten. Auch dieses haargenau erfüllt. Wir können ihm vertrauen. Wir können dem vertrauen, der sein Leben für uns gegeben hat. Weil es keine Tragödie war. Weil es kein Unfall war. Weil deine Umstände Gott im Moment nicht entgehen. Und weil du ihm nicht egal bist. Er liebt dich. Er kennt dich. Und er hat einen Plan. Manchmal ist dieser Plan für uns schwer zu verstehen. Manchmal wissen wir nicht, warum dieses, so wie die Jünger es damals nicht verstanden. Aber später konnten sie zurückblicken und sehen, schau her, genau das, was Jesus die ganze Zeit gesagt hat, genau das, was Gottes Wort von Anfang an verkündigt hat, das ist eingetroffen. Gott ist treu zu seinem Wort. Wir können ihm vertrauen. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Wir sehen nicht nur die Beschreibung von Jesu Tod, sondern auch die Bedeutung. Denn wir stellen uns ja doch manchmal die Frage, was soll das Ganze? Warum dieses ganze Leiden? Das Leiden bei Jesus, aber vielleicht auch das persönliche Leiden. Hatte sich Jesus nun doch getäuscht? War er von Gott verlassen, als er am Kreuz schrie? Und wir haben das gelesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch dieses ist ein Zitat. Und du kannst es dir schon denken. Aus Psalm 22, bei uns in Vers 2. Genau so beginnt dieser Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus und seine Zuhörer wussten auch, wie dieser Psalm weitergeht. Dass das nicht das Ende des Psalmes ist, sondern Richtung Ende des Psalmes lesen wir in den Versen 25 bis 27. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut, das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang. In großer Versammlung erfüllen will ich mein Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Er sagt hier voraus und sagte, dieser Elende, der jetzt von Gott verlassen war, Gott hat sein Schreien gehört und er wird gelobt werden. Die Sanftmütigen werden kommen und sie werden ihn loben für immer. Nicht nur zu Erdenzeiten, sondern für alle Ewigkeit. Und Jesus wusste, als er dieses zitiert hat, ich zitiere jetzt nur diesen ersten Satz, aber ich weiß und meine Zuhörer wissen, es ist nicht das Ende, es geht weiter. Und das haben auch die Anwesenden verstanden. Und darum sagten sie, komm, lass uns warten und sehen, ob Elia kommt. Das sehen wir in Vers 36. Einer lief und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Dann lesen wir in Vers 37, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Sein Schrei war ein lauter Schrei, war ein kraftvoller Schrei, was völlig ungewöhnlich für eine Kreuzigung war. Normalerweise wird die Energie immer weniger und nachher hauchen sie ihr Leben aus. Aber dieser Schrei war nicht ein Schrei der Verzweiflung oder der Resignation, sondern es war ein Siegesschrei. Es wird hier nicht genau gesagt, was er dort geschrien hat. Aber Wir finden das in Johannes 19, Vers 30, dass nachdem er den Essig genommen hat, er ruft: Es ist vollbracht. So seine Worte am Ende des Kreuzes ist nicht: Ihr habt gesiegt, es war umsonst, ich habe verloren, ich gebe auf. Nein, es war: Es ist vollbracht. Alles, was mir der Vater aufgetragen hat, wozu ich hier war, gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist vollbracht. Gerade jetzt habe ich es geschafft. Dieses war das Letzte, was ich tun musste. Und es ist vollbracht. Ich habe, Christus hat uns mit Gott versöhnt. Wie Römer 5, Vers 18 sagt: Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Dieser eine Mensch, den es hier erwähnt, das ist Adam. Er kam und er hat gesündigt. Und durch seine Sünde kam die Verdammnis, kam der Tod zu allen Menschen. Aber so wie durch ihn der Tod kam, so kam durch Christus die Gerechtigkeit und das Leben. Durch die Sünde eines Menschen kam der Tod. Durch den sündlosen Menschen kam das ewige Leben. Die Dunkelheit der letzten drei Stunden, die erwähnt wird in Vers 33, in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, die veranschaulicht, dass Gottes Gericht auf Christus lag. Aber auch, dass der Preis der Sünde, die Strafe der Sünde, nämlich der Tod, bezahlt war. Der Tod war die Strafe für die Sünde, hieß es von Anfang an: Wenn ihr von der Frucht essen werdet, werdet ihr gewiss sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben. Aber Christus hat diese Strafe stellvertretend auf sich genommen. Nochmal in Römer 5, in Vers 10 lesen wir: Denn wenn wir, als wir Feinde waren, Feinde Gottes waren, von ihm nichts wissen wollten, gegen ihn gehandelt haben, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Er beschreibt nicht nur die Menschen, die damals um das Kreuz herumstanden, sondern wir, die Gott ablehnten, die die Notwendigkeit ablehnten, versöhnt zu werden. Die dachten vielleicht: So schlecht bin ich gar nicht. Gottes Strafe habe ich nicht verdient und den Tod schon gar nicht. Aber zu dem Zeitpunkt ist Christus schon für uns gestorben, damit wir mit ihm versöhnt werden können. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Nicht eine Botschaft des Hasses, nicht eine Botschaft, dass das Böse über das Gute siegt, sondern eine Botschaft von Gottes Liebe. Zwei Verse vorher in Römer 5, Vers 8 steht: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie mehr hätte Gott seine Liebe zeigen können? Wie mehr hätte er zeigen können, dass du ihm nicht egal bist, als dass er selber, der Gottmensch Jesus Christus, kam und für deine und meine Sünde gestorben ist. Und bemerkenswert in dieser ganzen Beschreibung ist, dass die körperlichen Leiden, die Jesus mit vollem Bewusstsein durchgemacht hat, gar nicht erwähnt werden. Es steht mehrmals: Und sie brachten ihn hinaus nach Golgatha und sie kreuzigten ihn. Das ist alles, was darüber steht. Aber den Lesern war es bewusst. Und Gott will nicht die Aufmerksamkeit auf diesem stellvertretenden Leiden, oder so formuliert: Gott will kein Mitleid generieren, sondern unser Vertrauen wecken. Er will nicht, dass wir einfach nur sagen: Ach, der arme Jesus hat so viel gelitten, sondern dass wir ihm vertrauen, dass durch sein Leiden, durch seinen stellvertretenden Tod, unsere Strafe für unsere Sünde bezahlt worden ist. Und wieder in Römer 5, Vers 1 steht: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus hat alles vollbracht, aber damit wir Anteil daran haben können, müssen wir ihm vertrauen, müssen wir glauben. Es reicht nicht, die Geschichte zu kennen. Das taten die Schriftgelehrten auch. Sie standen dabei, sie haben es gesehen. Aber wir müssen Christus als unseren Retter annehmen. Nicht nur sagen, ich kenne das. Und vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Vielleicht sagst du, ich habe das schon x-mal gehört. Aber hast du dein Vertrauen in Christus gesetzt, dass es für dich war und dass durch seinen Tod deine Strafe bezahlt ist? Und wenn du ihm vertraust, Gott ihn anschaut und seine Christi Gerechtigkeit dir anrechnet und du gerecht vor ihm stehen kannst, wie wir schon gesungen haben. Wir haben gesehen, wie und gehört, wie Jesu Tod beschrieben wurde. Wir haben jetzt auch schon gesehen, die Bedeutung von dem, dass es nicht eine Tragödie war, sondern dass es Absicht war, dass es Gottes Opfer für dich und für mich war, um uns ewiges Leben schenken zu können. Und wir wollen jetzt noch an dritter Stelle die Auswirkung von Jesu Tod sehen. Welche waren die? Wir lesen in Vers 38 in Markus 15. Und der Vorhang des Tempels riss in zwei Stücke von oben bis unten. Die Bedeutung davon wird in Hebräer 6, Vers 19 erklärt. Nämlich, dass Jesus Zugang zu Gott gewährt hat. Es steht in Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Und als eben dieser Vorhang des Tempels, der das Allerheiligste von dem Heiligen trennte, als Christus starb, da zerriss dieser nicht durch Menschenhand von unten nach oben, sondern von Gott von oben nach unten. Und er sagte, so war jetzt Zugang. Früher konnte nur der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen. Und das Allerheiligste war die Gegenwart Gottes. Das war, wo Gott wohnte, wo er thronte. Und nur nach vielen Zeremonien war dort Zugang möglich. Und nur für den Hohepriester und nur einmal im Jahr. Aber als Christus starb, war diese Trennung vorbei. Und er gibt uns Zugang direkt zu Gott. Du und ich können mit unseren Anliegen vor Gott kommen. Wir sollen aber da nicht reinmarschieren wie in einen Einkaufsmarkt und sagen, hey Gott, hier bin ich, hier ist, was ich gerne haben möchte, sondern wir sollen uns den Preis bewusst machen. Es ist, ja, er hat den Zugang ermöglicht. Ja, Christus hat den Vorhang oder ermöglicht, dass dieser Vorhang zerrissen ist, dass wir Zugang haben zu Gott. Aber Gott ist dort nicht als ein Verkaufsladen. Nicht um uns einfach nur das zur Verfügung zu stellen, was immer wir haben wollen. Sondern er bietet uns ewiges Leben an. Und damit ist nicht nur gemeint ein Leben nach dem Tod, sondern ein Leben in der Fülle. Es steht, dass wenn wir glauben, dann haben wir ewiges Leben. Hier und jetzt schon, dann haben wir diese neue Art des Lebens. Wir sind von Neuem geboren, wie Jesus dem Nikodemus in Johannes 3 sagte. Und so sollen wir uns bewusst machen, wenn wir zu Gott kommen, wir dürfen kommen. Wir dürfen ihm sagen, wie wir uns fühlen. Wir dürfen mit ihm reden. Wir müssen keine Formalien erfüllen. Wir müssen nicht Rituale irgendwie dahersagen. Wir müssen nicht irgendwelche Waschungen vorher machen. Aber wir brauchen die Vergebung Christi. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir nur kommen können, nicht wegen uns selbst, nicht aufgrund irgendeiner eigenen Leistung, nicht wegen deiner Familie, nicht wegen deiner guten Taten, nicht wegen deiner Mitgliedschaft, nicht wegen deiner Taufe, nicht wegen irgendetwas, als nur wegen Jesu Christi und seinem Tod für uns. Aber ich möchte noch auf eine weitere Auswirkung hinweisen, die für uns auch wichtig ist. Nämlich in Vers 39, Da war der römische Hauptmann, der ihm gegenüberstand. Und er sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Nun, dieser römische Hauptmann oder Zenturion hatte bestimmt schon einige Kreuzigungen erlebt. Aber dieser Tod war außergewöhnlich. So haben die Ereignisse ihn überzeugt, dass die Behauptung, Jesus sei Gottes Sohn, der Wahrheit entspricht. Das ist auch ein wichtiges Argument gegenüber Muslimen, die behaupten, Jesus sei gar nicht am Kreuz gestorben. Kurz vorher wurde er irgendwie ausgetauscht und jemand anders ist gestorben. Hier haben wir einen unvoreingenommenen Zeugen, einen römischen Hauptmann, einen Nichtjuden, der bestätigen konnte, dass nicht nur sein Leben außergewöhnlich war, nicht nur seine Geburt, wie wir sie an Weihnachten immer gedenken, nicht nur seine Auferstehung, sondern sein Tod hat ihn überzeugt. Er sagte, so wie dieser Mann eben gestorben ist, das ist nicht rein menschlich, das ist nicht normal. Sie sterben nicht mit einem Siegesschrei auf ihren Lippen, sagen, es ist vollbracht. Oder Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber mehr noch, er besagte auch, dass diese Versöhnung nicht nur für die Juden war, sondern für alle Menschen. Nochmal zurück zu Psalm 22. Und in Versen 28 und 29 steht, Psalm 22, Verse 28 und 29, es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen, denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Am Ende des Psalmes, der beginnt mit den Worten Jesu vom Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Endet er damit zu sagen, alle Enden der Erde werden umkehren, werden niederfallen vor dem Herrn, denn er herrscht über die Nation. Und hier haben wir die erste Frucht sozusagen, schon beim Tod Jesu, ein römischer Hauptmann, der dieses mitbekommen hat und der bis heute Zeuge ist zu sagen, dieser Mensch, er war komplett Mensch. Ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Aber er war nicht nur Mensch. Er war, er ist und er bleibt Gottes Sohn. Und so, wie uns auch Epheser 2, Vers 14 erklärt, hat Jesus die Trennung überwunden. Er hat die Trennung zu Gott überwunden, aber hat auch die Trennung zwischen uns Menschen überwunden. Es steht in Epheser 2, Vers 14, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, aus Juden und Nichtjuden, und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Und wenn du über Live-Übertragung zuschaust, dann siehst du unten auch ein Bild da drauf mit griechischen Buchstaben. Es war die Plakette, die im Tempel war und zwischen dem Bereich für die Nationen und dem Bereich für die Juden. Und es steht da drauf, dass welche aus den Nationen, zum Beispiel Römer, unter Androhung der Todesstrafe nicht über diesen Punkt hinauskommen durften, nicht weiter, nicht näher in den Tempel gehen konnten, nicht näher in die Gegenwart Gottes kommen konnten. Und hier sagt er, diese Zwischenwand, diese Trennung, dass man zuerst Jude werden musste, um Gott näher kommen zu können, die war weg, die war abgebrochen in seinem Fleisch, in Christi Tod am Kreuz. Jeder kann, eigentlich soll es noch einmal weitergehen hier, jeder kann zu Gott kommen, aber nur durch Jesus Christus und nur durch Glauben und persönlichen Glauben an ihn. Das ist, was Karfreitag bedeutet. Deswegen war die Kreuzigung, deswegen hat Jesus sein Leben gegeben. Hast du Christus als dein Heiland angenommen? Bist du dabei? Hast du Jesu Botschaft verstanden und angenommen? wenn du Fragen hast, wenn du sagst, bisher habe ich das immer nur als so einen Bericht gesehen, habe das immer wieder gehört, aber irgendwie, ich habe die Bedeutung nicht verstanden. Frage gerne nach. Du kannst heute, selbst in deinem Zimmer, in deinem Wohnzimmer, in deinem, am Esstisch, wo auch immer du hörst, du kannst dort ewiges Leben empfangen. Nicht durch irgendein Ritual, sondern einfach, indem du dein Vertrauen für ewiges Leben und die Versöhnung mit Gott in Jesus Christus setzt. Deswegen feiern wir Karfreitag. Deswegen erinnern wir uns an Christi Tod am Kreuz. Und deswegen ist es nicht ein Trauertag, sondern es ist eine frohe Botschaft. Es ist das Evangelium. Aber nicht ein leichtherziges. Nicht eins, wo wir tanzen und spielen und einfach fröhlich sind, sondern eins, wo wir von Herzen dankbar sind für das Opfer, das Christus erbracht hat, um uns dieses ewige Leben zu geben. Und von dieser Gnade wollen wir jetzt auch noch einmal singen. O Gnade Gottes, es wird jetzt auch gleich auf dem Bildschirm erscheinen, kannst mitsingen. O Gnade Gottes.